Edwards Mutter, Sophie Hinde, hatte bis zu ihrem Tod in ihrem eigenen Elternhaus gelebt. Ein einsamer Bauernhof in der Nähe von Rickeby, nördlich von Merster. Dort war Edward aufgewachsen. Sebastian hatte den Hof zweimal besucht, als er Ende der 90er sein erstes Buch geschrieben hatte. Schon damals war das Gebäude unbewohnt und verlassen gewesen. Torkel und Sebastian saßen in einem Leitfahrzeug der Einsatzgruppe und rasten mit Blaulicht auf der E4 in Richtung Norden. Hinter ihnen folgten zwei große Kastenwagen, in denen sich die übrige Einsatzgruppe befand. Torkel und der Einsatzleiter hatten eine Karte vor sich und diskutierten. Die Polizei in Merster hatte die Zufahrtswege zum Haus bereits abgesperrt, aber Torkel hatte entschieden, dass die Einsatzgruppe selbst den eigentlichen Zugriff durchführen sollte, denn sie hatten sowohl die Ausbildung als auch die Ausrüstung dafür. Die Polizei von Merster sollte nur als Reserveeinheit fungieren. Es war ein komplizierter Einsatz. Zwar lag das Haus ein wenig abseits, da es jedoch von offenen Feldern umgeben war, würde es schwer werden, sich unentdeckt anzunähern. Dass die Geisel eine Polizistin war, erhöhte die Nervosität und den Druck auf alle zusätzlich. Natürlich waren sie in Momenten wie diesen immer angespannt, aber wenn es diesmal schief ginge, wäre es in gewisser Weise noch schlimmer. Das Leben einer Kollegin stand auf dem Spiel. Sebastian hatte die ganze Fahrt über geschwiegen, abgesehen davon, dass er seine Erinnerungen an den Ort möglichst detailliert an den Einsatzleiter weitergegeben hatte. Leider waren es nicht viele. Er wusste noch, dass das Gebäude groß gewesen war, zwei Stockwerke heruntergekommen. Am besten erinnerte er sich an den kleinen Raum unter der Treppe, in dem Edward als Kind gesessen hatte. Das würde er nie vergessen. Kalt und roh, mit einer einzigen Glühbirne an der Decke, grobe Bodendielen und ein Geruch nach altem Urin. Je mehr er an diesen dunklen Ort zurückdachte, desto banger wurde ihm. Schon der Gedanke an Vanya in Edwards Elternhaus war unerträglich. Als sie bei Uplands Väsby waren, kam ein Bericht von Billy. Er hatte die Adresse des Hauses in Midsommerkranzen im Archiv gefunden und war mit einem zweiten Einsatzteam auf dem Weg dorthin. Er versprach, sich wieder zu melden, sobald er mehr wusste. Also waren sie jetzt zwei Teams, mit ein und demselben Ziel, Vanya zu retten. Torkel sah von der Karte auf und zu Sebastian hinüber. »Glaubst du, dass sie in Merster ist?« Sebastian nickte. Das Elternhaus dürfte wichtiger für ihn sein als der erste Mordplatz. Mehr Fantasien in ihm wecken. Sebastian verstummte wieder und sah aus dem Fenster. Torkel überlegte für eine Sekunde, ob er nachhaken sollte, hatte aber keine rechte Lust. Er wollte lieber nicht zu viel darüber erfahren, wie Hinde dachte. Jedenfalls nicht in allen Einzelheiten. Die konnte Sebastian für sich behalten. Jetzt war es ihm einzig und allein wichtig, Vanya zu finden. Der Einsatzleiter beugte sich zu ihm vor. »Wir sind in 20 Minuten da, spätestens.« Torkel nickte. Bald würde es losgehen. Hinde stand im Zimmer und betrachtete sie. Er hatte die Kabelbinder an ihren Beinen geöffnet und ihr die Jogginghosen ausgezogen. Sie hatte muskulöse Beine, weshalb er dabei sicherheitshalber nur jeweils einen Fuß losgebunden hatte. Aber sie hatte die ganze Zeit reglos dagelegen. Er war unsicher, ob sie unter dem Sack mittlerweile zu Bewusstsein gekommen war oder noch nicht. Er berührte ihre warmen, nackten Beine, betrachtete den schwarzen Slip, der unter der Bettwäsche hervorblitzte, und genoss den Anblick einen Moment lang. Dann stand er auf und ging zu dem Umzugskarton, den er in die Mitte des Raums gestellt hatte. Er öffnete ihn und nahm behutsam das Nachthemd heraus, das ganz oben lag. Es war aus weicher Baumwolle und noch nie benutzt worden. Es hatte fast genau dasselbe Muster wie das Original. Das Modell seiner Mutter wurde nicht mehr produziert, und Ralf hatte viele Geschäfte abgeklappert, bis er diese Sorte gefunden hatte, die Hinde schließlich akzeptiert hatte. Auch wenn der Schnitt ein wenig anders war, erzeugte der Anblick des Nachthemds doch dasselbe Gefühl wie bei denen, die er selbst in den 90ern verwendet hatte. Er schüttelte das Nachthemd aus, um es zu lüften, und hängte es dann über das Fußende des Bettes. Dann ging er zu dem Karton zurück und holte die Nylonstrümpfe und das neu gekaufte Küchenmesser heraus. Darunter konnte er den Proviantbeutel erahnen, aber den würde er erst später herausnehmen. Erst musste er sie richtig vorbereiten. Er hängte die Nylonstrümpfe neben das Nachthemd und holte dann das Messer aus seiner Verpackung. Er befühlte die Schneide. Sie war scharf und das Messer lag gut in der Hand. Die Klinge war aus 100 Schichten harten und weichen Stahls geschmiedet und konnte fast alles durchschneiden. Plötzlich bewegte sie sich vor ihm. Nicht viel, aber doch so deutlich, dass sie bei Bewusstsein sein musste. Es war Zeit für den nächsten Schritt, der allerdings ein Risiko beinhaltete. Er wollte, dass sie sich das Nachthemd selbst anzog, vielleicht nicht freiwillig, aber doch aus eigener Kraft. Er begann, ihren linken Fuß, der immer noch frei war, mit einem neuen Kabelbinder ans Bett zu fesseln. Sie sträubte sich ein wenig, aber er handelte entschlossen und schon bald saß das Bein wieder fest. Er stand auf und beschloss, die Nylonstrümpfe erst später einzusetzen. Das musste Schritt zwei werden. Er ging um das Bett herum und setzte sich neben sie auf die Matratze. Die alten Federn quietschten und sie fühlte sich durchgelegen und unbequem an, aber das hatte keine Bedeutung. Sie sollte ja nicht darauf schlafen. Hinde nahm das Messer und schnitt das Seil um ihre Taille durch, das den braunen Sack über ihrem Oberkörper hielt. Dann packte er das obere Ende des Sackes mit beiden Händen und zog ihn mit einer kraftvollen Bewegung hoch. Darunter kamen Vanyas Gesicht und ihre blonden Haare zum Vorschein. Sie war tatsächlich bei Bewusstsein. Er blickte sie neugierig an. Das Isolierband saß stramm über ihrem Mund und verzerrte ihr sonst so wohlgeformtes Gesicht. Aber sie war trotzdem schön. Ihr Haar war durcheinander und sie war etwas rot im Gesicht von der Anstrengung. Doch ihre Augen funkelten. »Hallo, Vanya«, sagte er. »Ich habe dir doch gesagt, dass wir uns wiedersehen werden.« Sie gab einen wütenden Laut von sich und er beobachtete, wie sie sich umsah, um sich zu orientieren. Er beugte sich vor und streichelte ihr langes Haar, versuchte behutsam, es ein wenig zu richten. Sie strengte sich an, seine Hand abzuschütteln, indem sie ihren Kopf vor- und zurückwarf. Er packte sie an den Haaren, damit sie sich nicht mehr wehrte, beugte sich noch näher zu ihr. »Ich will, dass wir Folgendes tun.« Er nahm das Messer heraus und berührte ihren Hals mit der scharfen Spitze der Klinge. Er bohrte sie in die weiche Hautpartie unter ihrem Kinn, direkt über der Luftröhre, und sah, wie sie sich voller Angst verkrampfte. »Ich werde deine Arme losbinden, aber wenn du nicht brav bist, werde ich das hier anwenden, und du weißt ja, dass ich dazu fähig bin«, fuhr er fort. Sie antwortete nicht. »Nicke, wenn du mich verstanden hast.« Sie rührte sich nicht einen Millimeter, starrte ihn nur an. Er lächelte ihr liebevoll zu. Das würde ein guter Kampf werden. Sie gefiel ihm immer besser. Sie bewegten sich geduckt durch den Wald. Sebastian sah die Polizisten, die vor ihm schlichen. Die Einsatzgruppe hatte sich in drei Teams aufgeteilt. Das eine näherte sich von Osten und vom Wald her. Es war das Team, hinter dem Sebastian und Torquell herschlichen. Die andere Gruppe sollte sich von Norden, vom See her, nähern und hatte hauptsächlich die Aufgabe, den möglichen Fluchtweg zu versperren und als Unterstützung zu dienen. Das dritte Team, das von Westen her auf das Haus zuging, war für den initialen Zugriff zuständig. Sie waren gezwungen, das letzte Stück bis zu ihrem Ziel durch das hohe Gras zu robben, um nicht gesehen zu werden. Aber dabei würden sie zum Glück auch die untergehende Sonne im Rücken haben, die dafür sorgte, dass sie schwerer zu entdecken war. Der kritische Augenblick waren die letzten 20 Meter. Dann würden sie vom Haus aus die meiste Zeit sichtbar sein und sie mussten das letzte Stück über eine freie Fläche rennen, aber angesichts der akuten Lage gab es keine Alternative. Der Einsatzleiter führte die von Westen kommende Gruppe persönlich an und stand mit den anderen über Funk in Kontakt. Er hatte mit Torquell abgesprochen, dass der Kommissar und Sebastian sich dem östlichen Team anschließen und während der Aktion in dem verfallenen Schuppen am Rande der Wiese warten sollten. Es wäre ein guter Ort, um das Hauptgebäude im Blick zu behalten. Das östliche Team würde seinen Weg bis zum Graben vor dem Schuppen fortsetzen und sich dem Zugriff anschließen, sobald das erste Team die Tür gestürmt hatte. Das Zugriffsteam war mit Schockgranaten ausgerüstet, die es in die verschiedenen Zimmer werfen würde, um Hinde außer Gefecht zu setzen. Die Granaten waren im Prinzip ungefährlich, explodierten jedoch mit einem stark blendenden Blitz und einem enormen Knall, der diejenigen, die sich im Raum befanden, für einen Moment erschrecken und betäuben würde. Sie hatten die Hoffnung, dass ihnen das genügend Zeit geben würde, um zu verhindern, dass Hinde Vanya schadete. Sie hatten noch etwa 20 Meter bis zum Schuppen vor sich und kamen auf eine Anhöhe, als Sebastian schließlich das Haus sah. Er hielt in seiner geduckten Position inne. Es sah noch schlimmer aus als vor Jahren, als er zuletzt hier gewesen war. Der Garten war verwildert und die Fensteröffnungen klafften ihnen leer entgegen. Ein Teil der Fassade fehlte und es sah vollkommen verlassen aus. Sebastian erinnerte sich daran, dass der Gerichtsvollzieher damals versucht hatte, das Haus in einer Zwangsversteigerung zu verkaufen, aber natürlich war niemand interessiert gewesen. Ehemalige Wohnorte von Serienmördern zählten nicht zu den begehrten Immobilien. Sebastian sah, wie sich die nördliche Gruppe ihrer Zielposition annäherte. Er blickte in die Richtung, in der das Zugriffsteam stehen sollte, konnte es aber nicht entdecken. Das freute ihn. Wenn er sie nicht sah, würde auch Hinde die Polizisten nicht sehen können. Eigentlich wäre er gern in dieser Gruppe dabei gewesen, aber Torkel war in dieser Sache ziemlich deutlich gewesen. Sebastian sollte ihm in der Rolle des Beobachters folgen, mehr nicht. Das war eine Operation für Profis, nicht für Amateure. Vanya wartete, bis Hinde die Fesseln von ihren Handgelenken gelöst hatte. Sie versuchte, ihn mit einem schnellen Schlag zu überraschen, aber er wich ihr geschickt aus, indem er einen Schritt zurücktrat. Er hatte nichts anderes erwartet. Sie fuchtelte weiter in der Luft herum, aber Hinde war ihre Bemühungen bald leid und versetzte ihr mit der Rückseite des Messers mehrere brutale Schläge gegen die Schläfe. Sie fiel aufs Bett zurück und spürte, wie ihre ganze linke Kopfhälfte vor Schmerz pochte. Es war ein warmes Pulsieren, fast so, als blutete sie. Sie hob die Arme zum Gesicht, um sich vor dem Schmerz zu schützen. Er betrachtete sie, das Messer in der Hand. »Ich kann sanft sein oder brutal. Die Entscheidung liegt ganz bei dir.« »Nein, du bist derjenige, der hier entscheidet«, dachte sie. Seine wässrigen Augen glänzten vor Erwartung. Sie war davon überzeugt, dass es Hinde keine Probleme bereiten würde, sie zu töten. Aber sein Blick verriet noch mehr über ihn, dass er die Situation genoss und sein Ritual mit ihr gemeinsam durchführen wollte. Dass er in Lewaga ihr Haar berühren wollte, war ein Teil dessen, was gerade geschah. Das begriff sie nun. Sebastian hatte die ganze Zeit über Recht gehabt. Es hatte einen Grund dafür gegeben, dass Hinde sie unter vier Augen hatte treffen wollen. Er hatte ihr nahe kommen wollen, sie berühren. Und sie hatte es zugelassen. Damals hatte sie gedacht, dies sei ein geringer Preis dafür, Ralfs Namen zu erfahren. Dieser Meinung war sie jetzt nicht mehr. Es war entsetzlich, sich plötzlich selbst an einem künftigen Tatort zu befinden, als Opfer vorgesehen zu sein. Und es war grausam, die Bedeutung all dieser Details zu kennen. Nichts entging ihr mehr. Die Nylonstrümpfe, die neben ihren Füßen lagen, das Nachthemd, das über dem Bettende hing, das Messer, das er in der Hand hielt. Die anderen Frauen hatten den Vorteil gehabt, nicht zu wissen, was ihnen bevorstand. Im Gegensatz zu ihr. Sie kannte jeden Moment dieses Rituals. Gleichzeitig gab ihr das auch ein wenig Hoffnung. In gewisser Weise hatte sie die Zeit auf ihrer Seite. Je länger sie sich am Leben halten konnte, desto mehr Zeit bekamen diejenigen, die nach ihr suchten. Denn das taten sie, das wusste sie. Edward Hinde wurde sicherlich überall gesucht. Er war kein unbekannter Mörder. Er war keiner, der aus Lewaga ausbrechen konnte, ohne dass eine Großfahndung eingeleitet wurde. Sie suchten, jedenfalls war sie gezwungen, sich das einzureden. Plötzlich zerrte Hinde sie in eine sitzende Stellung hoch und riss ihr das Oberteil und den Sport-BH vom Leib. Die Attacke war aus dem Nichts gekommen. Er wollte anfangen. Jetzt trug sie nur noch ihren Slip. Sie ärgerte sich über ihren ersten Instinkt, ihre Brüste zu bedecken. Das machte sie nur schwach. Also ließ sie ihre Arme sinken, dass er sie angucken konnte. Es war trotz allem nur ihr Körper, und jetzt musste sie um ihr Leben kämpfen. Er warf ihr das Nachthemd zu. Es landete auf ihren Knien. »Zieh es an!« Sie blickte auf das Stück Stoff hinunter. So ging es also vor sich. Die anderen hatten das Nachthemd freiwillig angezogen. »Willst du etwas wissen, was alle, sogar Sebastian, übersehen haben? Ich habe mich immer gewundert, wie das möglich sein kann, aber es liegt wohl daran, dass dies der am meisten unterschätzte unserer fünf Sinne ist.« Sie sah ihn ausdruckslos an. »Ralf habe ich es auch nicht erzählt, aber du wirst es bald erfahren, Vanya. Bald haben wir keine Geheimnisse mehr voreinander.« Er ging durch das Zimmer und zog etwas aus einem Umzugskarton, der ein Stück entfernt stand. Dann kehrte er mit einem kleinen, eckigen Parfumflakon in der Hand zurück. Er lächelte sie an und drückte ein paar Mal darauf, um ihren nackten Körper zu bestäuben. Sie spürte, wie der feine, feuchte Parfumnebel ihren Hals erreichte. »Mamas Lieblingsparfum?« Es roch stark. Sie erkannte es wieder. Chanel Nummer 5. In den letzten Minuten hatte der Funkverkehr zugenommen. Erst hatte das nördliche Team bestätigt, dass es die Ausgangsposition erreicht hatte. Nach einer Weile teilte das Team vor Torquell und Sebastian dasselbe mit. Die beiden Männer hatten sich neben die Schmalseite des Schuppens gestellt, von wo aus sie die beste Sicht auf das Haus hatten, das noch immer so einsam dalag wie zuvor. Die Stille wirkte fast schon betäubend, sogar die Fliegen hatten zu summen aufgehört. Sebastian war von Kopf bis Fuß angespannt. Er fühlte sich verschwitzt, sein ganzer Körper glühte. Er war an Tatorte, Verhöre und Vorlesungen gewohnt, aber nicht an das hier. Hier fühlte er sich nur noch machtlos. Sein Leben stand auf dem Spiel. Dennoch musste er das ganze Geschehen von einem Tribünenplatz aus beobachten. »Jetzt gehen Sie rein«, sagte Torquell im selben Moment, als Sebastian sah, wie sich sechs schwarz gekleidete Gestalten ein Stück vom Haus entfernt aus dem Gras erhoben. Jetzt mussten sie nur noch 20 kritische Meter zurücklegen. Sie rannten so schnell sie konnten, das Ziel fest vor Augen. Ihre Hosenbeine wurden mit Klebeband zusammengehalten, sodass man lediglich das leise Rascheln des Grases hörte, das von ihren schwarzen Stiefeln plattgedrückt wurde. Sebastian starrte unverdrossen das Haus an und suchte in den fensterlosen Öffnungen fieberhaft nach einer Bewegung. Noch sah er keine. Er wusste nicht, ob ihn das beruhigen sollte. Die erste Gruppe hatte das Haus erreicht und die schwarzen Gestalten drückten sich neben der Haustür an die Wand. Die anderen Ankommenden verteilten sich weiter. Einer neben dem großen Fenster im Untergeschoss, ein anderer auf der Rückseite neben dem Kellereingang. Zwei von ihnen nahmen ihre Granaten und schlichen zur Tür. Sebastian sah einen Helm aus dem Team im Graben vor ihnen auf- und abtauchen. Die Polizisten wirkten genauso rastlos und ungeduldig. Als alle ihre vorbestimmten Positionen eingenommen hatten, verlief die Erstürmung des Hauses reibungslos und schnell. Sebastian sah, wie die beiden Männer vorn die Tür aufrissen und ihre Schockgranaten hineinwerfen, und die Männer an den Fenstern taten dasselbe. Für einen Moment war es still. Dann konnte man vier nahezu simultane Explosionen hören. Die Fenster wurden von den Blitzen erleuchtet und das Team stürmte hinein. Gleichzeitig stürzte die Gruppe vor ihnen aus dem Graben und rannte auf das Haus zu, vielleicht sogar noch schneller als die erste. Sebastian trat neben dem Schuppen hervor und hörte erneut Explosionen aus dem Haus dringen. Aus mehreren Fensteröffnungen drang weißer Rauch. Da begriff er, dass alles zum Scheitern verurteilt war. Er sollte dort drin sein. Auf ihn wartete Hinde. Plötzlich rannte er ebenfalls auf das Haus zu, so schnell er konnte. Er hörte, wie Torquell ihm hinterherbrüllte. »Sebastian, verdammt nochmal, was machst du?« Aber er rannte einfach weiter. Seine Beine flogen über das Gras. Bei dem Graben geriet er ins Straucheln, hatte sich aber rasend schnell wieder gefangen. Jetzt wurde er noch schneller, lief so rasend schnell, wie er es nie zuvor getan hatte. Einer der Polizisten aus dem zweiten Team sah ihn, drehte sich um und versuchte, ihn mit einer Handbewegung aufzuhalten. Sebastian ignorierte ihn. Er musste seine Tochter finden. Schließlich erreichte er die Haustür und stürzte in das dunkle Haus hinein. Drinnen war es neblig vom Rauch der Granaten. Und der Duft von Magnesium und anderen Metallen hing schwer in den Räumen. Sebastian war so außer Atem, dass er kaum noch Luft bekam und steuerte auf den Verschlag unter der Treppe zu. Das war der erste Ort, der ihm einfiel. Doch dann sah er, wie gerade einer der Polizisten herauskam und hielt inne. »War da drin etwas?« Der Polizist schüttelte den Kopf. »Nein, der Raum ist leer. Aber Sie haben hier nichts zu suchen. Lag Essen auf dem Boden?« »Wie bitte?« Er hörte neue Explosionen aus dem Obergeschoss und stürmte die Treppe hinauf. Dort war das Schlafzimmer der Mutter gewesen. Vermutlich waren sie dort. Oben war es noch dunkler als unten und noch raucherfüllter. Er konnte sich nur schwer orientieren und hatte schon bald keinen Überblick mehr, wo er überhaupt war. Er musste husten von all dem Rauch, versuchte aber trotzdem, sich in die Richtung vorzutasten, in der seiner Meinung nach das Schlafzimmer war. Auf dem Boden lag Gerümpel verstreut und er stolperte über einige lose Dielenhölzer, stürzte und schrammte sich die Hände auf, kam aber sofort wieder auf die Beine. Er spürte, wie ihm die Zeit davon lief, wie er dabei war, sie zu verlieren. Er rannte die letzten Schritte und betrat das Zimmer, stieß im Türrahmen fast mit einer Gestalt zusammen. Erschrocken machte er einen Satz nach hinten. Vor ihm stand der Einsatzleiter. »Was zum Teufel machen Sie hier?« »Wo ist sie?« Der Einsatzleiter schüttelte resigniert den Kopf. »Das Zimmer ist auch leer. Hier ist niemand.« Sebastian starrte ihn ungläubig an. »Was haben Sie gesagt?« »Hier ist niemand. Weit und breit niemand.« Sie hatten die Einsatzwagen geholt und vom Haus eine schnelle Nachbesprechung durchgeführt. Torkel stand zusammen mit dem Einsatzleiter vor den anderen Polizisten. Sie hatten das Haus insgesamt dreimal durchsucht, ergebnislos. Sebastian war selbst noch einmal in den Raum unter der Treppe gegangen. Schaudernd war er an diesen Ort zurückgekehrt. Er hatte sich von einem der Polizisten eine Taschenlampe geliehen, um ein wenig Licht zu haben. Drinnen roch es genau wie damals. Eigentlich fast schlimmer. Aber der Raum war im Prinzip leer. Auf dem Boden lagen ein paar leere Bierdosen herum. Aber an jenem Platz, wo der junge Edward Hinde früher einmal seinen heimlichen Vorrat aufgebaut hatte, stand nichts. Das war für Sebastian Beweis genug. Dieses Detail hätte Hinde niemals ausgelassen. Das versteckte Essen war die einzige Sicherheit, die er kannte. Letzten Endes war es das, was ihm den Mut gab, seine Tat auszuführen. Dort, wo Vanya sich jetzt befand, war Essen in einem kleinen, abschließbaren Raum aufgestellt. Davon war Sebastian überzeugt. Und dort würde es bis zu dem Tag stehen bleiben, an dem sie sie fanden. Vermutlich tot. Jedenfalls, wenn die Suche im selben Tempo weiterging wie bisher. Sebastian wollte nur so schnell wie möglich zum Präsidium zurück und von vorn anfangen. Ralf hatte gelogen. Diesmal würde Sebastian auf den Smalltalk verzichten und zusehen, dass er sofort die richtige Antwort bekam. Frustriert blickte er zu Torkel und den Polizisten hinüber. Er verstand nicht, wofür sie so lange brauchten. Sie mussten doch schnellstens weiterkommen. Endlich schienen sie ihre Besprechung beendet zu haben. Torkel kam ihm mit dem Telefon am Ohr entgegen. »Billy«, mimte er in Sebastians Richtung, bevor er bejahend brummte. Dann sah er zu Sebastian auf und schüttelte den Kopf. Er hat auch nichts gefunden. »Darf ich mit ihm sprechen?« Torkel hielt Sebastian den Hörer hin. Billy klang angestrengt und resigniert. »Wie ich schon gesagt habe, in dem Haus in Midsommerkranzen wohnt jetzt eine Familie. Sie hatte gerade ein großes Familienfest mit Oma und Opa und der ganzen Mischpoke. Keine Chance, dass er da ist.« »Okay. Und nun?« »Ich bin gerade wieder auf dem Rückweg ins Büro. Ich will Ralfs Computer durchsuchen, so kann ich mich wohl am ehesten nützlich machen.« Billy legte auf, ohne sich zu verabschieden. Für solche Höflichkeitsfloskeln blieb jetzt keine Zeit mehr. Sebastian gab Torkel das Handy zurück und ging zum Leitfahrzeug, um sich auf seinen Platz zu setzen. Doch als er einsteigen wollte, hielt ihn der Einsatzleiter zurück. Nach seinem Verhalten während des Zugriffs musste er hinten mit den anderen mitfahren. Sebastian hatte keine Lust zu streiten. Er schüttelte nur müde den Kopf über diese disziplinarische Scheißstrafe und ging zum nächsten Auto. Diese Leute schienen immerzu falsche Prioritäten zu setzen. Er hasste sie. Er stieg hinten ein. Keiner setzte sich neben ihn, aber es war ihm egal. Er wollte sich sowieso nicht unterhalten. Als sie einige Minuten gefahren waren und nun wieder auf der größeren Straße waren, vibrierte plötzlich sein Handy. Nach dem Zugriff hatte er den Ton noch nicht wieder eingeschaltet. Er holte es heraus und sah, dass er zum ersten Mal in seinem Leben eine MMS bekommen hatte. Von einer ihm unbekannten Nummer. Er atmete tief ein und spürte, wie er vor Aufregung ein Ziehen im Magen und einen trockenen Hals bekam. Die Mitteilung würde schmerzhaft sein, das wusste er. Er holte tief Luft und öffnete sie. Es war ein Bild mit einem kurzen Text. Das Bild ließ das letzte bisschen Farbe aus Sebastians Gesicht weichen. Eine nackte Vanya, die mit einem Nachthemd auf den Knien dasaß. Sie blickte flehend in die Kamera. Er erkannte das Motiv von Ralfs Fotowand wieder, die Gottesperspektive, die nackte Haut und die Furcht. Er musste aus dem Fenster sehen, um die Fassung zu wahren, versuchte sein Gehirn von dem Bild zu befreien. Als er das Gefühl hatte, sich wieder halbwegs unter Kontrolle zu haben, las er den kleinen Text unter dem Foto. Das erste meiner 36 Fotos. Wo bist du? Schnell klickte er das Bild weg und sah wieder hinaus. Ihm war übel, aber er versuchte es nicht zu zeigen. Jetzt lag es an ihm, nicht an den Uniformierten um ihn herum. Hinde wollte es so, also sollte er es auch bekommen. Ralf lag vollkommen still auf seiner Pritsche in der kleinen Zelle und starrte an die Decke, als er draußen auf dem Flur schnelle Schritte hörte. Sie hielten vor seiner Tür inne, die Klappe wurde geöffnet und gleichzeitig ein Schlüssel ins Schloss geschoben. »Wollen Sie mich etwa an der Nase herumführen?« schrie Sebastian schon von draußen. Kein höfliches Geplauder. Die Zeit blieb ihm nicht mehr. »Ich dachte, Sie kennen Edward, aber das war anscheinend nur leeres Geschwätz.« Ralf setzte sich auf und seine Miene hellte sich auf, als er Sebastians Gesicht in der kleinen Öffnung erblickte. »War er denn nicht da?« Die Tür ging auf und Sebastian stürmte an dem Wachmann vorbei in die Zelle. Sein Blick war Antwort genug. »Wohin sind Sie denn gefahren?« »Nach Merster.« Ralf grinste breit und schüttelte den Kopf, als würde der Ortsname alles erklären. »Dort hat es nicht angefangen. Edward ist unberechenbar. Für ihn kann es doch überall begonnen haben, wie es ihm gerade passt.« »So ist es aber nicht. Ich weiß, wo er ist.« Genau das hatte Sebastian hören wollen. Dort wollte er hin. Er hatte darauf gehofft, dass es sich lohnte, sein Scheitern einzuräumen und Ralf eine Chance zu geben, ein wenig zu glänzen, mehr zu wissen. Aber dies war der reinste Rekord. Jetzt galt es nur noch, den Sack zuzumachen. Wo? Wo ist er? Das kann ich Ihnen zeigen. Sebastian runzelte besorgt die Stirn. Etwas an Ralfs Stimme verriet ihm, dass Ralf damit nicht meinte, es ihm auf einer Karte zu zeigen. »Es mir wie zeigen?« »Ich fahre mit Ihnen.« »Nein, vielleicht war er zu hart gewesen. Er sah, wie Ralfs Enthusiasmus ein wenig schwand, aber es hatte keinen Sinn, geradewegs in eine Sackgasse hineinzudonnern. Ralf irgendwohin mitzunehmen war undenkbar. »Sie haben gesagt, ich wäre genau wie Edward«, erinnerte ihn Ralf und stand auf. Seine Stimme hatte plötzlich einen harten Klang, der vorher nicht da gewesen war. »Oder sogar besser.« Aber er würde nie helfen, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Ich muss dabei sein. Wenn wir ihn fassen? Ralf zeigte mit seinem dünnen Zeigefinger auf Sebastian. Sie werden ihn fassen. Er deutete auf sich selbst. Ich werde meine fünfte Frau bekommen. Ich werde größer sein als er. Ich werde der Größte sein. Das Letzte sagte er mit einer verträumten Stimme und einem fernen Blick. Sebastian dachte zunächst, er hätte sich verhört. Jetzt überstieg sein Wahnsinn alle Grenzen. Glaubte Ralf tatsächlich, er könnte mitkommen und morden? Ralf fixierte Sebastian erneut. »Sie sind nicht der Einzige, der gewinnen wird.« Anscheinend war es so. Das hatte Sebastian befürchtet. Jetzt waren sowohl er als auch Hinde zu Gegenspielern geworden. Alle waren Ralfs Gegenspieler. Sebastians Handy piepste. Eine MMS. Bild Nummer 2. Sebastian starrte vor sich hin, holte tief Luft, dachte nach, kam erstaunlich schnell zu dem Ergebnis, dass es in diesem Fall nicht viel nachzudenken gab und rief den Gefängniswärter zu sich, der draußen im Korridor stand. Er muss mitkommen. Sebastian machte eine Kopfbewegung zu Ralf, der siegesgewiss und erwartungsvoll grinste. Der Aufseher kam in die Zelle und Ralf drehte sich gehorsam mit den Händen auf dem Rücken um. Der Wärter legte ihm Handschellen um, führte ihn durch den Korridor und übergab Ralf und die Schlüssel an Sebastian. Zusammen liefen sie den langen Gang entlang. Ralf täuschte sich. Sebastian war der Einzige, der gewinnen würde. Um jeden Preis. Sie fuhren mit dem Aufzug nach unten. Beide schwiegen sie. Es gab nicht viel zu sagen. Ralf sah noch immer unverschämt zufrieden aus, als Sebastian ihn aus dem Fahrstuhl schob und eine kleine lilafarbene Metalltür öffnete. Vor ihnen lag ein langer, unterirdischer Gang. An der Decke verliefen Rohre mit gelben und grünen Flicken darauf. Bis auf die weißen, halbkugelförmigen Lampen, die alle 5 Meter an der Wand hingen, waren die Wände kahl. Sebastian stieß Ralf in den Tunnel und ging hinterher. Ihre Schritte hallten auf dem blanken Betonboden. »Wohin gehen wir?« fragte Ralf. »Zur Garage.« Nach 20 Metern hielt Sebastian vor einer weiß lackierten Tür mit 2 großen stählernen Hebeln, die nach links zeigten. Mitten auf die Tür war mit einer Schablone das Wort »Schutzraum« aufgemalt worden und darunter gab ein Plastikschild Auskunft darüber, dass sich hinter dieser Tür höchstens 60 Personen aufhalten durften. »Warten Sie.« Ralf blieb stehen, aber Sebastian drehte die Metallstange nach rechts und öffnete die Tür, deren Scharniere quietschten. Er tastete an der Wand entlang, bis er die Schalter fand, schaltete das Licht ein und zerrte an Ralfs Arm. »Was tun Sie da? Was wollen wir hier?« Ralf sträubte sich. Aber Sebastian schleifte ihn mit sich in den Raum bis zu einem Heizkörper, der gegenüber der Tür an der Wand festgeschraubt war, und holte die Schlüssel für die Handschellen aus der Hosentasche. Er machte Ralfs eine Hand los, drehte ihn um 45 Grad und befestigte die freie Handschelle an dem Heizkörper. »Was tun Sie da?« »Edward ist gut. Aber er hat 14 Jahre in Löwaga gesessen, weil ich ihn dorthin gebracht habe.« Sebastian drehte sich um, ging zur Tür zurück und verließ den Schutzraum. Ralf sah sich nervös um. Draußen konnte er Sebastians Schritte in dem unterirdischen Gang widerhallen hören. Der Raum war blendend weiß. An der Längsseite waren 2 Bänke an der Wand befestigt. Davon abgesehen war er leer. Sebastian tauchte wieder in der Tür auf. Er hielt einen alten Holzstuhl in der Hand. »Also bin ich besser«, vollendete er seinen Satz. Er stellte den Stuhl direkt neben der Tür ab. »Es kann schon sein, dass du besser bist als Edward, aber jetzt bist du an einer Heizung festgekettet.« Sebastian drehte sich um und zog die Tür zu. Der kahle Raum verstärkte das Geräusch der schweren Metalltür, als sie ins Schloss fiel, und Sebastian drehte die 2 Hebel an der Innenseite zu. Ralf schluckte. Sie waren eingeschlossen. Das gefiel ihm gar nicht. »Also bin ich der Beste.« Sebastian hatte keine Eile, sondern ging mit ruhigen Schritten quer durch den Raum auf Ralf zu. Er stellte sich ganz dicht vor ihn hin. Ralf hatte Schwierigkeiten, ihn anzusehen. Er hatte kein gutes Gefühl bei dieser Sache, ganz und gar nicht. »Aber weißt du, was ich nicht bin?« Sebastian wartete Ralfs Antwort gar nicht erst ab. »Ich bin kein Polizist. Also kann ich sowas hier machen.« Plötzlich und ohne Vorwarnung verpasste er Ralf eine Kopfnuss. Sie saß perfekt. Sebastians Stirn traf direkt auf Ralfs Nase. Es knirschte und das Blut schoss aus 2 Nasenlöchern. Ralf schrie auf und ging zu Boden. Sebastian begab sich mit ruhigen Schritten zu seinem Stuhl zurück und setzte sich. Er sah auf Ralf hinab, der sich mit seiner freien Hand über die Nase wischte und dann das Blut darauf mit einer Miene betrachtete, als könnte er nicht verstehen, dass es sein eigenes war. Es verschaffte Sebastian keinerlei Befriedigung, Ralf zu schlagen, sondern war lediglich ein schnelles und effektives Mittel, um ihn begreifen zu lassen, dass Sebastian zu allem fähig war. Es schien zu wirken. Ralf starrte noch immer schockiert auf das Blut und hatte Tränen in den Augen. Sebastian beugte sich vor, stützte seine Unterarme auf die Beine und verschränkte seine Hände. »Ich kann mir ziemlich gut ein Bild von jemandem machen, in dem ich sehe, wie er wohnt. Und ich war bei dir zu Hause.« Ralf hatte den Kopf in den Nacken gelegt und atmete in kurzen, schnellen Zügen durch die Nase, um den Blutstrom zu stoppen, was dazu führte, dass er das Blut schlucken musste. Er atmete schwer, kämpfte. Er wollte wirklich nicht verlieren. Man hatte ihm die Macht übergeben und Sebastian durfte sie ihm nicht wieder wegnehmen. Er hatte nicht vor, das zuzulassen. Er war stärker denn je. Es geht darum, Muster aufzuspüren, fuhr Sebastian fort. In den kleinen Dingen, die Zusammenhänge zu erkennen. An deinen Fenstern gab es weder Gardinen noch Rollläden, auch nicht im Schlafzimmer. Du hattest eine Taschenlampe auf der Toilette und eine neben deinem Bett. In jedem Zimmer eine. Eine Schublade mit Batterien und Ersatzlampen. Er machte eine kleine Kunstpause. Wenn du mich fragst, magst du die Dunkelheit nicht? Der Blick, den Ralf ihm zuwarf, verriet, wie recht er hatte. Was passiert in der Dunkelheit, Ralf? Was kommt dann? Wovor hast du so große Angst? Nichts, flüsterte der kaum hörbar. Also macht es dir auch nichts aus, wenn ich hier mal kurz das Licht ausknipse. Sebastian richtete sich auf und drehte sich zu dem doppelten Lichtschalter an der Wand um. Ralf antwortete nicht. Er schluckte schwer. Sein Blick flackerte. Sebastian glaubte beobachten zu können, wie Ralf der Schweiß auf die Stirn trat. Dabei war es hier keineswegs warm. »Bitte, ich weiß, wo er ist«, bettelte Ralf mit flehender Stimme. »Das glaube ich dir gern. Aber wie ich schon zu Edward gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, mit Psychopathen Spielchen zu spielen. Ich habe nicht vorzuspielen. Das Risiko kann ich nicht eingehen.« Sebastian drückte auf einen der beiden Lichtschalter und die erste Lampenreihe erlosch. Ralf schrie auf. »Hier drinnen wird es so dunkel, dass man nicht mal mehr weiß, ob man die Augen geöffnet hat oder geschlossen.« »Genau wie dort«, dachte Ralf, »wie in dem Keller. Genau wie mit ihnen.« Er zitterte und zerrte an der Kette, begann zu hyperventilieren. Sebastian zögerte. Ralfs Reaktion war weitaus heftiger, als er es erwartet hatte. Anscheinend stand er furchtbare Ängste aus. Aber Sebastian war gezwungen, weiterzumachen. Er war gezwungen, alle nur denkbaren Mittel anzuwenden. Alles andere würde er sich selbst nie verzeihen. Sebastian stellte sich ein Bild von Annette Villeen vor seinem inneren Auge vor. Sollte das nicht reichen, hatte er immer noch das Foto von Vanya in seinem Handy. Es reichte. Er schaltete das Licht aus. Ralf stöhnte und hielt die Luft an. Er drückte sich gegen die Wand und rollte sich zusammen, soweit er konnte. Er versuchte, keinen Ton von sich zu geben, aber beim Ausatmen gab er ein hilfloses Wimmern von sich. Sah er wirklich einen Streifen Licht oder spielte ihm sein überfordertes Gehirn nur einen Streich, indem es die Erinnerungen heraufbeschwor? Wurde die Tür geöffnet? Ja, so war's. Sie schlichen hinein, nackt. Sie hatten ihn gefunden, die Menschen mit den Tiermasken, die Bestien in Menschengestalt. Sie atmeten, sie wisperten. »Schalten Sie das Licht ein! Bitte, schalten Sie das Licht ein!« Ein kleiner Lichtstrahl traf ihn direkt im Gesicht, die Lampe von Sebastians Handy. Ralf wandte sich dorthin und versuchte, so viel Licht wie möglich aufzunehmen. Er konnte sehen, wie die Tiermenschen in den Schatten um ihn herum lauerten, sich hin und her wiegten, mit merkwürdigen, lautlosen Schritten tanzten, darauf warteten, dass ihn die Dunkelheit erneut verschluckte und sie sich nähern konnten, überall sein konnten, um ihn herum, auf ihm, in ihm. »Wo ist Edward?« fragte Sebastian, der hinter dem Licht nicht zu erkennen war. Er machte das Licht am Handy aus. Aus. Die Dunkelheit. Sie stürzte sich auf ihn. An. Das Licht kehrte zurück, aus, verschwand wieder. »An, wie hast du's lieber?« Ralf konnte nicht antworten, nur noch keuchen. »Aus!« Ralf hielt erneut den Atem an. In der Dunkelheit war es totenstill. Bis auf das Flüstern, die lautlosen Schritte, die Bewegung der Körper. Er war nicht allein, niemals allein. »Sebastian!« Keine Antwort. Jemand packte sein Bein. Ralf stieß ein Brüllen aus. Er wurde zurückgeworfen in die damalige Zeit, zu ihnen. Es traf ihn mit voller Kraft, mehr als eine Erinnerung. Er nahm den Geruch wahr, den Geschmack. Er hörte das Geräusch. Sie waren hier. Sie packten ihn. Sie waren wild. Es war lange her, doch es würde nie aufhören. Er versuchte, sie abzuschütteln, warf sich herum, wand sich und strampelte. Er spürte ein Brennen, als die Haut in seinem Handgelenk wundgescheuert wurde und schlug seinen Kopf gegen die Heizung, zerrte erneut an der Handschelle, bis irgendwas in seinem Handgelenk zerriss. Es spielte keine Rolle. Er konnte sowieso nicht mehr schreien. Das Licht ging an. Er badete darin. gleißendes, erlösendes Deckenlicht. Sebastian kam auf ihn zu. Ralf lächelte ihn dankbar an. Wo fing es an, Ralf? Wo sind sie? Er wollte es erzählen. Er wollte es herausschreien. Aber er brachte nur ein abgehacktes Stammeln heraus. Sebastian beugte sich vor.
Okas.
Sebastian bückte sich noch weiter zu ihm herunter, spürte Ralfs warmen Atem in kleinen Stößen an seinem Ohr. Jetzt war es nur noch ein tonloses Flüstern. Er lauschte und richtete sich auf.
Danke. Was sollte er sonst sagen? Das war nicht gerade seine persönliche Glanzstunde. Aber wie oft hatte er sich nicht schon gedacht, dass er alles dafür tun würde, um seine Tochter wieder zurückzubekommen. Und dasselbe galt auch, wenn es darum ging, nicht noch eine zu verlieren. Er ging wieder zur Tür, legte den Hebel um und öffnete sie. Dann drehte er sich ein letztes Mal um und sah Ralf auf dem Boden sitzen. Mit Blut, das ihm vom Gesicht rann und die Arme hinab, das Haar an der Stirn festgeklebt, die Augen leer, vor sich hin starrend. Sebastians Handy piepte erneut. Das dritte Bild. Er schaltete das Licht aus und verließ den Raum.
Nichts, nichts, nichts. Als sie aus Märsta zurückgekommen waren, hatte Torkell auch zu den anderen drei Tatorten aus den 90ern Wagen geschickt, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Wie auch immer diese Sache ausging, niemand und am wenigsten er selbst sollte sagen können, dass er nicht alles versucht hätte. Deshalb hatte er auch Streifenwagen nach Bromma, Nünesham, Tumba und Liljeholmen beordert, den letzten vier Tatorten. Eigentlich glaubte er nicht, dass es Hinde dorthin zog. Es waren Ralfsorte. Hinde besaß keinerlei persönliche Verbindung zu ihnen. Aber Torkell hätte Streifenwagen in die ganze Welt geschickt, wenn er geglaubt hätte, Vanya auf diese Weise retten zu können. Eine Polizistin, die von einem geflüchteten Serienmörder mit einer sexualneurotischen Störung gekidnappt worden war, niemand würde erwarten, dass er dies wie eine normale Flucht und einen ganz normalen Vermisstenfall behandelte. Und das tat er auch nicht. Er forderte so viel Personal an, wie er es für nötig hielt, und darüber hinaus hatten sich viele Kollegen freiwillig zum Dienst gemeldet und gefragt, ob sie helfen könnten. Der Arbeitseinsatz war gewaltig, aber bisher hatte er noch zu nichts geführt. Alle Streifen, die sie losgeschickt hatten, hatten ein negatives Ergebnis gemeldet. Nichts, 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 nirgends. Torkell dachte über den nächsten Schritt nach. Am naheliegendsten war trotz allem Ralf. Und es spielte keine Rolle, was er wollte. Er musste mit Torkell sprechen. Wenn er etwas wusste, würde Torkell es aus ihm herausbekommen. Er verließ sein Büro und eilte zum Untersuchungsgefängnis hinüber. Doch Ralfs Zelle war leer. Er ging zu einem der Aufseher. »Können Sie mir sagen, wo Ralf Svensson ist?« »Ja, Ihr Kollege hat ihn vor ungefähr einer Stunde abgeholt.« Torkell brauchte gar nicht erst zu fragen, welcher Kollege. Seit sie zum Präsidium zurückgekehrt waren, hatte er Sebastian nicht mehr gesehen. Er war sofort aus dem Auto gestürzt und verschwunden, vor ungefähr einer Stunde. Torkell holte sein Handy hervor und Sebastian meldete sich sofort. »Ja? Wo zum Teufel ist Ralf?« »Immer mit der Ruhe. Er ist in einem Schutzraum unten im Tunnel. Du kannst gerne zu ihm gehen und ihm das Licht anmachen.« Torkell atmete aus. Er war selbst dazu bereit, weit zu gehen, um an die Informationen zu kommen, die Ralf möglicherweise besaß. Aber er wusste, dass Sebastian noch weiter gehen würde, vermutlich sogar zu weit. Für einen kurzen Moment hatte Torkell befürchtet, dass Sebastian den vermeintlichen Serienmörder mit aus dem Präsidium genommen hatte. »Wo bist du jetzt?« fragte er, mehr aus Neugier. Das kurze Schweigen, das darauf folgte, verriet ihm allerdings, dass ihm die Antwort nicht gefallen würde. »Das kann ich dir jetzt nicht sagen«, er hatte richtig vermutet, und seine Unruhe kehrte zurück. Ralf war anscheinend in irgendeinem Luftschutzkeller eingesperrt und Sebastian hatte sich davongeschlichen, ohne zu sagen, wohin. Das konnte nur eines bedeuten, er war dabei, mehr als nur ein bisschen zu weit zu gehen. Du weißt, wo Hinde ist? Stellte Torkel müde fest.
Ja. Gib mir eine Adresse. Bleib, wo du bist und warte auf uns.
Nein. Sebastian, verdammt nochmal, tu, was ich dir sage.
Nein. Diesmal nicht.
Diesmal, dachte Torkel, als ob er sich je daran gehalten hätte, was Torkel sagte, oder sonst irgendjemand. Befehle entgegenzunehmen gehörte nicht zu Sebastian Bergmanns Stärken, wie so vieles andere.
Du kannst nicht allein zu ihm fahren.
Torkel machte einen letzten Versuch, ihn zu überzeugen, den richtigen Knopf zu finden, auf den er drücken musste, zu ihm vorzudringen.
Kann sein, dass du suizidal veranlagt bist, aber denk bitte auch an Vanya.
Genau das tue ich ja. Mehr sagte Sebastian nicht. Torkel hatte keine Ahnung, was er noch tun sollte. Betteln, bitten, brüllen. Nichts davon würde irgendeine Wirkung zeigen.
Es tut mir leid, Torkel, aber jetzt geht es nur noch um Hinde und mich.
Damit legte Sebastian auf. Die Scheinwerfer des Autos erhellten das Schild von Oker Stückebruck und einen Pfeil, der nach rechts zeigte. Sebastian setzte den Blinker und bog ab. Was auch immer passieren würde, es wäre bald vorbei. Torkel musste sich beherrschen, damit er sein Handy nicht auf den Boden schmetterte. Verdammter Idiot! Er meinte natürlich Sebastian und auch sich selbst. Er hätte Sebastian nie zu diesem Fall hinzuziehen dürfen, nicht schon wieder, nie. Dass er aber auch nie lernte.
Ehe er das Untersuchungsgefängnis verließ, erzählte er den Aufsehern, wo sie Ralf Svensson finden konnten. Sie sollten ihn abholen und in einen Verhörraum bringen. Er würde in 5 Minuten nachkommen. Erst aber musste er alle Leute, die ihm zur Verfügung standen, darauf ansetzen, Sebastian zu finden. Er musste sich irgendein Auto geliehen haben, im Idealfall eines, das sie orten konnten. Wenn nicht, konnte er auf jeden Fall herausfinden, wessen Auto es war und Marke, Modell und Nummernschild zur Fahndung ausschreiben, in der ganzen Region. Einer der Aufseher aus dem Untersuchungsgefängnis rief genau im selben Moment an, als Torkel sein Büro betrat. Sie hätten Ralf Svensson gefunden, aber er sei nicht vernehmungsfähig. Als sie in den Schutzraum gekommen seien, sei er kaum noch ansprechbar gewesen und hätte weder auf Ansprache noch auf Berührung reagiert. Er sei verletzt worden oder habe sich selbst verletzt. Wunden an Kopf und Gesicht, ein gebrochenes Handgelenk. Jetzt war er auf dem Weg ins Krankenhaus.
Torkel fluchte in sich hinein. Was hatte Sebastian bloß getan? Einen Verdächtigen misshandeln? Damit würde er nicht so einfach davonkommen. Dafür würde Torkel persönlich sorgen.
Torkel? Er hörte Billys Stimme von der Tür her.
Torkel wirbelte herum.
Was ist denn jetzt schon wieder?
Ich habe etwas gefunden. In Ralfs Computer.
Seit Billy von dem Haus in Midsommerkranzen zurückgekehrt war, hatte er konzentriert gearbeitet. Einerseits, weil er wirklich etwas beitragen wollte, andererseits, weil die Arbeit ihn von dem Gedanken ablenkte, wie der Abend ausgesehen hätte, wenn er mit Vanya zusammen joggen gegangen wäre. Wenn er Ja gesagt hätte, der Freund gewesen wäre, der er sein sollte.
Torkel hatte ihn beiseite genommen und versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er jetzt vermutlich nicht mehr am Leben wäre, wenn er mit Vanya im Lilianswald laufen gegangen wäre, oder dass sie nun stattdessen 2 entführte Polizisten hätten, um die sie sich sorgen müssten.
Billy hatte genickt. Das klang ja einleuchtend. Aber es konnte genauso gut sein, dass er und Vanya jetzt hier sitzen würden, wenn er sich mit ihr verabredet hätte. Und dass sie Hinde gefasst hätten.
So zu denken war falsch und kontraproduktiv, das wusste er. Aber er fühlte sich trotzdem schuldig.
Er war ganz einfach gezwungen, alles zu tun, um Vanya zu finden, bevor es zu spät war.
Alle, die an diesem Fall arbeiteten, wussten, dass sie sonst sterben würde. Aber niemand sprach es offen aus. Die Frage war nur, wie viel Zeit ihnen noch blieb. Schlimmstenfalls war es bereits zu spät.
Genau diese Art von Gedanken musste er mit Hilfe von Arbeit verjagen. Sie lähmten ihn nur. Also hatte er sich in die beschädigte Festplatte von Ralfs Computer vertieft und dabei tatsächlich Ergebnisse zutage gefördert.
Torkel folgte ihm zu seinem Platz, wo Billy sich auf seinen Stuhl setzte.
Torkel beugte sich zum Bildschirm vor.
Sie haben mit einem Chatprogramm über diese Homepage namens Fygor kommuniziert. Es ist mir gelungen, Teile Ihres Schriftverkehrs zu rekonstruieren.
Bitte, komm zur Sache.
Torkel war ungeduldig. Das Wie war ihm egal. Ihn interessierte nur das Was.
Billy zeigte auf den Bildschirm.
Guck mal hier. Ralf erzählt ihm von irgendeinem Ferienhaus draußen im Wald, in das er immer gemeinsam mit seinem Opa gefahren ist. Irgendetwas Unzusammenhängendes mit Menschen, die wie Tiere sind und... Okay, gut. Und da sind sie jetzt, oder was? Torkel trieb Billy an. Nein, aber Edward hat ihm darauf geantwortet. Es ist ein ziemlich langer Beitrag darüber, wie wichtig es ist, nicht zu vergessen. Er erzählt von irgendeinem Onkel, bei dem er und seine Mutter die Ferien verbrachten, als er klein war. Anscheinend hat dieser Onkel Hinde nie angerührt, aber seine Mutter ziemlich schwer misshandelt. Das verbindet er mit seinen eigenen Erlebnissen, dass man sie verletzt hat. Schau mal hier. Billy zeigte weiter nach unten.
Ich glaube, dass dort alles anfing.
Wissen wir, wo das ist? Ich habe nach Hindes Mutter gesucht und auch ihren Bruder gefunden. Er wohnte in Ockerstückebruck. Inzwischen ist er tot. Hast du eine Adresse? Klar. Es wäre einfacher gewesen, wenn Billy ihm schlichtweg ein Post-it mit der Adresse gegeben hätte, dachte Torkel. Aber er verstand, was seinen jungen Kollegen angetrieben hatte. Er wollte seine Schuld begleichen, zeigen, dass er hart gearbeitet hatte, alles in seiner Macht Stehende getan hatte. Torkel verstand sein Bemühen absolut und klopfte Billy auf die Schulter. Gute Arbeit. Noch ehe sie das Büro verließen, hatte Torkel die Einsatzgruppe alarmiert. Erst hatte sie nicht begriffen, was er da tat, als er mit dem Handy in der Hand vor ihr gestanden hatte. Es war so schnell gegangen. Doch als er das Telefon senkte, sie anlächelte und sie bat, das Nachthemd anzuziehen, verstand sie, dass er die Kamera benutzt hatte. Sie war außer sich geraten vor Wut. Sie hätte es gleich kapieren müssen. Der Zusammenhang war ihr nur deshalb entgangen, weil es ein Handy war und keine normale Kamera. Sie starrte ihn wütend an. Er würde gezwungen sein, ihr das Nachthemd selbst anzuziehen. Nichts konnte sie dazu bringen, das freiwillig zu tun. Sie wusste, dass die Fotoserie Teil seiner Fantasie war und die Reihen, die sie bei Ralf gesehen hatten, begannen alle auf dieselbe Art und Weise. Zuerst saß die Frau nackt und ausgeliefert da, genau wie sie selbst gerade da gesessen hatte. Auf dem nächsten Bild musste sie das Nachthemd tragen, das wusste sie. Dieses Bild zu machen, würde ihn einiges an Zeit kosten. Dafür würde sie schon sorgen. Statt einer Antwort schüttelte sie den Kopf und versuchte, sich ihm zu entwinden. Er drückte sie gewaltsam auf die Matratze und drohte ihr sowohl mit dem Messer als auch mit der Elektroschockpistole. Sie versuchte, sich so zu wehren, dass sie das Geschehen in die Länge ziehen konnte, ohne dass er eine seiner beiden Waffen anwenden würde. Es war ein schwerer Balanceakt, sich so effektiv zu wehren wie möglich und ihm gleichzeitig das Gefühl zu geben, dass er sein Ziel bald erreicht hätte, dass er siegen würde, ohne sie schlagen zu müssen. Alles nur, um Zeit zu gewinnen. In diesem Moment spürte sie es plötzlich. Etwas Hartes und Scharfkantiges ragte neben der Matratze aus der rechten Seite des Bettes und stach ihr in die Hand. Mittlerweile hatte er begonnen, ihr das Nachthemd gegen das Gesicht zu drücken, und sie hatte sich so weit nach rechts geworfen, wie es nur ging, um ihm zu entkommen. Jetzt schielte sie nach dem scharfkantigen Gegenstand, wollte erkennen, was es war. Von ihrer Position aus gelang es ihr jedoch nicht, und außerdem bedeckte das Nachthemd ihre Augen fast komplett. Also versuchte sie, ihn stattdessen mit der Hand zu ertasten, fand ihn jedoch nicht mehr, da sie nicht mehr weiter nach rechts rücken konnte. Sie entschied sich, den Kampf wieder aufzunehmen, diesmal jedoch mit dem Ziel, den scharfen Gegenstand zu erreichen. Sie begann mit einem stummen Schrei, stemmte sich mit den Beinen hoch, bäumte sich auf und machte sich hart wie ein Stock, was Hinde für eine Sekunde aus der Fassung zu bringen schien. Dann warf sie sich erneut nach rechts und spürte, dass ihre Hand nun weiterreichte. Ihre Finger tasteten über den Rand der Matratze hinweg und suchten fieberhaft nach dem scharfkantigen Ding. Sie hoffte, dass es lose saß. Hinde drückte sie wieder brutal nach unten und versuchte, die Kontrolle zurückzuerlangen. Sie ließ ihn gewähren, klammerte sich jedoch am Bettrahmen fest. Es funktionierte. Sie ließ zu, dass er ihr das Nachthemd ein Stückchen weiter überzog und tastete gleichzeitig mit ihren Fingern. Sie spürte, wie er am Nachthemd zerrte, um es über ihren Kopf zu bekommen, und kämpfte mit dem linken Arm dagegen an. Der rechte suchte weiter, und plötzlich fand sie den Gegenstand wieder. Etwas Metallisches, hart und scharf. Im Gefecht ließ sie es wieder los, aber nun wusste sie ungefähr, wo es war, und hatte es bald schon wieder gepackt. Anscheinend war es eine Feder im Lattenrost, die lose saß. Sie zerrte mit Zeigefinger und Daumen daran, um sie loszubekommen, doch das funktionierte nicht. Also änderte sie ihre Taktik und bog sie vor und zurück, um sie allmählich aus ihrer Halterung zu drehen. Mehrmals so schnell sie konnte, vor und zurück. Schließlich brach sie tatsächlich ab und Vanya verbarg die Feder blitzschnell in ihrer Hand. Sie ertrug, wie Hinde ihr das Nachthemd über den Kopf zog, damit er sich voll und ganz darauf konzentrierte. Und der Plan ging auf. Er starrte sie aggressiv an, hob erneut das Messer. »Ich tue es«, sagte er. Sie nickte ihn resigniert an, ließ ihn gewinnen, ergab sich. Sie setzte sich auf und zog sich das Nachthemd ganz über, wobei sie die abgebrochene Sprungfeder in ihrer rechten Faust versteckte. Als sie das Nachthemd nach unten zog, ließ sie die Feder unbemerkt zwischen ihre Beine fallen und verbarg sie unter dem Stoff. Das Metallstück fühlte sich kalt, scharf und unbehaglich an zwischen ihren Oberschenkeln, aber es war das Gegenteil. Es war ihre Hoffnung. Hinde fotografierte sie noch einmal mit dem Handy. Dann trat er vor und schnitt den Kabelbinder auf, mit dem ihr linkes Bein ans Bett gefesselt war. »Dreh dich um!« Vanya wusste, was jetzt folgte. Sie sollte sich auf den Bauch legen. Erst hatte sie vor, es ihm zu erschweren, doch dann fiel ihr ein, dass es einfacher wäre, die Feder mitzunehmen, wenn sie sich selbst umdrehte. Sie legte ihr linkes Bein über das rechte, presste ihre Oberschenkel um die Feder und folgte der Bewegung mit dem Oberkörper. Als sich der Kabelbinder an ihrem rechten Bein in die Haut schnitt, schrie sie vor Schmerz auf, aber sie spürte, wie die abgebrochene Feder ihrer Drehung folgte, bis sie schließlich auf dem Bauch lag. Hinde setzte sich rittlings auf ihre Beine und fesselte ihre Hände mit den Nylonstrümpfen auf dem Rücken. Es schien, als hätte er sein Tempo ein wenig gedrosselt, jetzt, wo sie so dalag, bereit für die nächste Phase. Er stand auf und stellte sich ans Ende des Bettes. Dann nahm er ihren linken Fuß und spreizte ihr Bein nach außen, ehe er den Fuß mit einem weiteren Nylonstrumpf am Bettgestell festband. Anschließend fesselte er auch ihren rechten Fuß an das Bett, ehe er den Kabelbinder durchschnitt. Mit seiner Arbeit zufrieden, ging er zum Karton. Sie konnte sehen, wie er sich hinabbeugte und die einzelnen Verpackungen der Reihe nach herausnahm. Sie erkannte die Gegenstände wieder. Der Proviant. Hinde verließ das Zimmer mit den Waren in der Hand. Er musste einen kleinen, abschließbaren Raum finden. Mit ihren gefesselten Händen schob Vanya mühsam das Nachthemd nach oben, um die kleine Feder zu fassen zu bekommen, die sie nur schwer erreichen konnte. Sie hoffte, dass Hinde eine Weile weg sein würde. Sie brauchte Zeit. Der Kiesweg, auf dem er sich befand, war offenbar wenig befahren und daher ziemlich zugewachsen. Er schlängelte sich durch den Wald, der nach einer Weile von offenen Wiesen auf beiden Seiten abgelöst wurde. Ein Stück entfernt erkannte er etwas, das ein Haus sein konnte. Die Scheinwerfer erleuchteten die langen Halme vor der Windschutzscheibe, und es sah aus, als würde er durch ein Meer von trockenem gelbem Gras fahren. Das Licht wurde reflektiert und blendete ihn. Er konnte nur dunkle Umrisse von dem Haus erkennen. Schon bald kam er zu einem Zaun, der offenbar so etwas wie einen provisorischen Wendehammer darstellte. Er hielt an, stellte den Motor ab, stieg aus und wartete kurz, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Dann nahm er das Haus genau in Augenschein. Es sah vollkommen verlassen aus und innen schien kein Licht zu sein. Vorsichtig kletterte er über den Zaun. Das Gebäude, das sich vor dem Nachthimmel auftürmte, trat immer deutlicher hervor. Es war etwa 100 Meter entfernt und wirkte groß, aber keineswegs einladend. Der Mond warf einen bläulichen Schein auf die Dachpfannen und die Fassade, und nach einer Weile konnte Sebastian die dunklen Fensteröffnungen erkennen. Er ging darauf zu. In einigen Fenstern erkannte er den schwach flackernden Schein von Kerzen. Es war, als nehme das Schwarze dort drinnen hier und da einen orangefarbenen Ton an. Als bewegten sich unmerkliche Schatten über Fensterrahmen und Wände. Jetzt wusste er, dass er richtig war. Er setzte seinen Weg fort. Das hohe Gras raschelte mit jedem Schritt, den er auf sein Schicksal zuging. Im besten Fall würde er sein Leben gegen ihres eintauschen können. Im schlimmsten Fall würden ihrer beider Leben in dieser Nacht enden. Vanya war es gelungen, das Nachthemd nach oben zu ziehen und ihren Rücken so weit nach hinten zu biegen, dass sie mit ihren gefesselten Händen zwischen ihre Beine greifen konnte und die Feder erneut zu fassen bekam. Sie versteckte sie in ihrer rechten Faust. Allerdings konnte sie die Nylonstrümpfe nur anritzen, wenn Hinde nicht im Zimmer war, und das war er viel zu selten. Vor einer Weile war er kurz hinausgegangen, um Kerzen anzuzünden. Ansonsten hielt er sich bei ihr auf. Er schien auf jemanden zu warten. Es schien, als wäre das Ritual, auf das er bisher so großen Wert gelegt hatte, mit einem Mal nebensächlich geworden. Die meiste Zeit ging er abwartend auf und ab. Vanya hatte das Gefühl, dass sie nicht länger die Hauptperson war. Offenbar lag sie hier aus einem anderen Grund, als sie zunächst gedacht hatte. Damit konnte sie gut leben. Sie spürte das spitze Ende der Feder in ihrer Handfläche und wartete nur darauf, dass Hinde endlich verschwand, damit sie sich um die Nylonstrümpfe kümmern konnte. Bisher konnte sie noch keinen Fortschritt feststellen. Ihre Hände waren noch genauso stramm gefesselt und obendrein wurden sie durch die begrenzte Blutzufuhr allmählich kalt. Am meisten beunruhigte sie allerdings, dass ihre Muskeln immer mehr erschlafften. Es war fraglich, wie lange sie es noch schaffen würde, weiterzumachen. Wenn er doch nur aus dem Raum gehen würde. Aber er stand immer noch da. Nun vollkommen reglos. Sebastian spähte durch das zerbrochene Fenster neben der Haustür in einen Raum hinein, der allem Anschein nach einmal die Küche des Hauses gewesen war. Es war schmutzig dort drinnen und die Wände waren bekritzelt. Jemand hatte die Spüle aus der Wand gerissen, in einer Ecke stand ein alter Holzfeuerofen vom Beginn des vorigen Jahrhunderts und wurde vom Mondlicht beschienen. Ein Stück entfernt erahnte Sebastian den Schein einer Kerze, die wahrscheinlich im Zimmer nebenan stand. Er lauschte angestrengt, konnte jedoch nichts hören, schlich zu der Eingangstür, die nur angelehnt war. Davor lagen Glassplitter. Er richtete sich auf. Es war Zeit zu zeigen, dass er angekommen war. Die Tür knarrte laut, als er sie aufzog und in den kleinen dunklen Flur trat. »Ich bin jetzt da«, rief er und blieb stehen, um die Reaktion abzuwarten. Es kam keine. Das Haus lag genauso still da wie zuvor. Anscheinend war Hinde noch nicht bereit, sich zu zeigen. Sebastian ging nach links und gelangte in die Küche, die er von außen gesehen hatte. Der halbe Fußboden war eingebrochen und er musste um das schwarze Loch in der Mitte des Raums herumgehen. Es roch muffig und schimmelig, und er bewegte sich auf das flackernde Licht im Zimmer nebenan zu. Es war groß und pompös, vermutlich hatte sich hier einst der Speisesaal des Hauses befunden. Ein großer, dunkler Abdruck auf dem bleichen Holzboden zeigte an, wo einmal ein Teppich gelegen hatte, und die Tapeten waren von der Last der Zeit gewellt und lösten sich in Streifen ab. Es sah aus, als hätten die Wände Arme, die sich ihm entgegenstreckten. Auf einem alten, zierlichen Heizkörper aus Metall stand eine einsame Kerze, die nur mit einigen Tropfen Wachs befestigt war. Von dem Raum aus konnte Sebastian in zwei Richtungen weitergehen. Direkt vor ihm lag ein weiteres großes Zimmer und rechts führte ein anderer Korridor weiter ins Haus hinein. Von dort konnte er eine weitere Kerze flackern sehen. Vielleicht wollte Hinde, dass er den Kerzen folgte. Das tat er jedenfalls. Sie hörte die Stimme. Erst konnte sie sie nicht einordnen, oder besser, sie konnte die Stimme nicht mit der Situation in Einklang bringen. Mühsam drehte sie sich zu Hinde um und begriff, dass sie richtig gehört hatte. Sein Gesicht leuchtete vor Erwartung. Er sah Vanya mit einem hochkonzentrierten Gesichtsausdruck an. Dies war die Stimme, auf die er gewartet hatte. Lange, lange Zeit. Hinde nahm das Messer und schlich sich durch die Tür. Sie sah ihm nach und vergaß für einen Moment die Feder in ihrer Hand. Was tat Sebastian hier? Und warum warnte er Hinde, bevor er ins Haus ging? Das konnte doch nicht sein. Sebastian tat niemals etwas für jemand anderen als sich selbst. So funktionierte er. Das wusste sie ja. Das wusste sie. Und trotzdem war er hier. Sebastian war mit dem Untergeschoss durch. Bis auf einige weitere Kerzen und etwas altes Gerümpel war es leer. Er ging zurück zu der Treppe, die nach oben führte und an der er beim Suchen mehrmals vorbeigekommen war. Jetzt sah er vorsichtig hinauf und lauschte. Rief erneut. »Hallo?« Aber er bekam wieder keine Antwort. Er stieg die Treppe hoch und sah auf halber Höhe eine weitere Kerze. Allmählich war er das Spielchen leid. Er rief erneut, noch lauter. »Edward! Ich weiß, dass du hier bist!« Er ging weiter nach oben. Einige Stufen waren so verwittert, dass er über sie hinwegsteigen musste. Oben angekommen befand er sich neuerlich in einem Flur. Auf beiden Seiten lagen Türen und ganz am Ende noch eine. Alle verschlossen. Sebastian ging auf die erste Tür zu und öffnete sie. Verrammelte Fenster, alles pechschwarz. Er öffnete die Tür ganz, damit das wenige Licht aus dem Flur hineindrang und betrat das Zimmer. Es wirkte leer. Schräg in einer Ecke stand ein alter Schreibtisch. Sonst nichts. Er wollte gerade wieder hinausgehen, als er ein leises Geräusch hinter sich in der Dunkelheit wahrnahm. Er drehte sich blitzschnell um. Zu spät. Schon spürte er Hindes Atem im Gesicht und das Messer an seiner Kehle. Er versuchte ganz ruhig zu bleiben und ließ sich von Hinde an die stinkende, feuchte Wand drücken. »Auf diesen Moment habe ich gewartet«, zischte Hinde. Er kam Sebastian so nahe, dass er Hindes Erregung förmlich spüren konnte. Er hielt still. Das Messer war scharf. Wenn Hinde nur ein wenig stärker drückte, würde es direkt durch Sebastians Haut gleiten. »Ich habe auf dich gewartet. Aber jetzt müssen wir anfangen.« Sebastian blickte Hinde in die Augen. Trotz der spärlichen Beleuchtung konnte er sie funkeln sehen. Sie lebte. Vanya lebte noch. »Lass sie frei. Ich bin doch jetzt da.« Sebastian versuchte, so überzeugend wie möglich zu klingen. »Das ist eine Sache zwischen dir und mir.« Hinde lächelte ihn an. Sein Blick sagte alles. Und sein Kopfschütteln bestätigte Sebastians schlimmste Befürchtungen. »Nein, ich möchte, dass du zusiehst. Dir gefällt es doch so sehr, mich zu studieren. Ich dachte, du solltest die Gelegenheit bekommen, es aus nächster Nähe zu tun.« Sebastian versuchte, die Ruhe zu bewahren, aber es war schwer. »Lass sie frei, nimm mich stattdessen.« »Stattdessen? Niemals.« »Dazu, das vielleicht.« Mit einem Ruck drehte er Sebastian um, so dass er nun hinter ihm stand. Das Messer hielt er ihm immer noch an die Kehle. Er stieß Sebastian aus dem Zimmer in den Flur hinaus. »Jetzt bestimme ich«, sagte er. Als wollte er das unterstreichen, drückte er das Messer so fest an Sebastians Hals, dass er kaum noch Luft bekam. Hinde schob ihn vor sich her bis zum Ende des Korridors. Die Tür kam immer näher, und Sebastian begriff, dass es hier passieren sollte. Der Raum hinter der letzten Tür war das Ziel. Obwohl er wusste, dass es zwecklos war, konnte er nicht anders. Er flehte. Er durfte sie nicht verlieren. »Bitte, nimm mich stattdessen. Bitte!« »Wie heroisch von dir!« »Aber dafür hast du ja auch gute Gründe«, spottete Hinde. Sie hatten die Tür erreicht. Hinde riss sie mit der freien Hand auf. »Wir sind jetzt da«, rief er spöttisch. Es dauerte einige Sekunden, bis Sebastian und Hinde die Konsequenzen dessen begriffen, was sie sahen. Das Bett war leer. Dort, wo Vanya vorher gefesselt gewesen war, lagen jetzt nur noch zwei zerrissene Nylonstrümpfe. Überrascht ließ Hinde Sebastian los. Der reagierte blitzschnell, drückte die Hand mit dem Messer von seinem Hals weg und konnte sich befreien. Er drehte sich zu Hinde um, der noch immer verblüfft dastand. Lief das nicht wie geplant? Enttäuscht und rasend vor Wut begann Hinde, ihn mit dem Messer zu attackieren. Sebastian wich zurück auf das Bett zu. Obwohl er wusste, dass er sich in einer ziemlich ausweglosen Lage befand, freute er sich auch ein wenig. Es schien, als wäre Vanya entkommen, und das war das Wichtigste. Er war bereit gewesen, sich für sie zu opfern, als er das Haus betreten hatte. Das war immer noch so. Hinde schwang erneut das Messer in seine Richtung und Sebastian wich in eine Ecke des Zimmers zurück. Bald wäre er gefangen. Er suchte fieberhaft nach etwas, mit dem er sich schützen konnte, sah jedoch nichts. Je länger er durchhielt, desto mehr Vorsprung bekam Vanya. Er versuchte rückwärts auf das Bett zu steigen, stolperte jedoch und fiel darauf. Blitzschnell war Hinde bei ihm, und obwohl Sebastian sich mit Tritten wehrte, gelang es Hinde, ihm das Messer in die Wade zu jagen. Es schmerzte fürchterlich. Sebastian zog sich mit beiden Händen am Bettgestell hoch und versuchte, von Hinde wegzukommen. Er sah, wie das Blut aus der Wunde in seinem Bein hervorsprudelte. Hinde blieb stehen und beobachtete Sebastian wortlos, der sich in die Ecke zurückzog, das Bein hinter sich herschleifend. Nun plötzlich ließ er sich wieder Zeit. »Es lief vielleicht nicht so ganz, wie ich es wollte, aber immerhin habe ich dich bekommen.« Langsam ging er auf Sebastian zu. Die eiskalte Ruhe in seinem Blick war wieder da, als er auf den blutenden Mann in der Ecke hinabsah. Er hob das Messer. Sebastian sah ihn an. Ihm blieben keine Fluchtmöglichkeiten mehr. Er bereitete sich auf das vor, was nun folgen würde. Er sah das Messer aufblitzen und durch die Luft schnellen. Dann spürte er einen irrsinnigen Schmerz im Bauch. Hinde zog das Messer heraus und hob es erneut an. Diesmal zielte er höher. »Weißt du was? Du bekommst einen Stich für jedes Jahr, dass ich in Löwaga sitzen musste. Bleiben also noch 12.« Sebastian spürte, wie er allmählich das Bewusstsein verlor. Aber er kämpfte, um wach zu bleiben, und es gelang ihm, eine Antwort hervorzustoßen. »Vanya hat es geschafft«, sagte er mit einem letzten Lächeln. Hinde sah ihn wütend an und hob das Messer. In diesem Moment entdeckte Sebastian sie plötzlich. Sie kam mit irgendwas in der Hand durch die Tür gesprungen. Sie, die doch unbedingt hätte wegrennen sollen. Sie, die nicht mehr hier sein durfte. Nein! Hinde nahm die Bewegung hinter sich im letzten Moment wahr und drehte sich um. Er sah die Elektroschockpistole in Vanyas Hand und konnte sich rechtzeitig ducken, als sie damit auf ihn losging. Im Gegenzug drehte er das Messer in seiner Hand und verpasste ihr mit der Rückseite der Klinge einen brutalen Schlag gegen den Kopf. Vanya ließ die Elektroschockpistole fallen und sank zu Boden. Hinde warf sich über sie. Sie wehrte sich, doch es gelang ihm, ihr einen neuen Schlag zu verpassen. Dann hielt er inne und starrte auf ihren regungslosen Körper. Er lächelte Sebastian an. »Das nenne ich wahre Liebe, dass sie zurückgekommen ist.« Mit letzter Kraft kroch Sebastian auf Vanya zu. Sein Hemd, seine Hosen, alles war blutig. Auch das Bein zog er in einer Blutspur nach. »Tu es nicht. Bitte, tu es nicht.« Hinde betrachtete ihn zufrieden. »Du mögest mir verzeihen, aber ich werde direkt zum Finale übergehen.« Er blickte auf Vanya herab, packte sie am Haar, bog ihren Kopf zurück und entblößte ihren Hals. »Schau es dir genau an, Sebastian. Das ist das Letzte, was du in deinem Leben sehen wirst.« Sebastian spürte keinen Schmerz mehr, fühlte gar nichts mehr. Er kroch immer weiter, aber er hatte das Gefühl, nur wenige Millimeter vorwärts zu kommen. Es würde jeden Moment vorbei sein. Hinde hob das Messer, als plötzlich eine Stimme von der Tür her zu hören war. Irgendwie sah die verschwommene Gestalt dort aus wie Billy, dachte Sebastian träge. »Billy? Was machte der hier?« Da hörte er einen Schuss und sah, wie Hinde nach hinten umfiel. Dann wurde alles schwarz. Sebastian hatte keinerlei Erinnerung an die Fahrt mit dem Rettungswagen, die Ankunft im Krankenhaus oder die Operationsvorbereitung. Nichts. Das Erste, was er bewusst wieder wahrnahm, nachdem er Hinde hatte zusammenbrechen sehen, war der Aufwachraum, in dem er seine Augen aufschlug. Die genähte Bauchwunde spannte und schmerzte höllisch, und ein sehr enthusiastischer Arzt erklärte ihm, dass er unglaubliches Glück gehabt und welche Verletzungen er davongetragen hätte und welche viel ernsteren Verletzungen er hätte davontragen können. Sebastian hörte nicht mehr zu. Er lebte und er würde wieder gesund werden, alles andere interessierte ihn nicht. Die Ärzte nahmen einige Proben und führten Tests durch. Dann kamen Vanya und Torkel herein. Sie erkundigten sich, wie es ihm ging, füllten die Lücken zwischen Hindes Messerattacken und jetzt. »Hast du viel Ärger bekommen?« fragte Sebastian an Torkel gerichtet, der ziemlich müde aussah. Vermutlich hatte er gar nicht geschlafen. »Noch nicht. Aber der Tag hat ja auch gerade erst angefangen.« »Das tut mir leid.« »Ich werde es überleben.« Torkel zuckte mit den Schultern. »Vanya geht es gut. Wir haben sowohl Ralf Svensson als auch Roland Johansen gefasst und Hinde ist tot. Du kennst doch unseren Verein. Der Weg zählt nichts, das Ziel ist alles.
Ihr habt auch Roland gefasst?
Ja, er war in einem anderen gestohlenen Auto auf dem Weg nach Göteborg.
Torkel schwieg für einen kurzen Moment. Er schien zu überlegen, ob er weiterreden sollte.
Und du erinnerst dich ja sicher auch an Trolle Hermansson, sagte er dann mit gedämpfter Stimme.
Sebastian richtete sich ein wenig in seinem Bett auf.
Er hatte nicht damit gerechnet, Trolles Namen zu hören. Nicht jetzt, wo alles vorbei war, wo er in Sicherheit war.
Und Torkel klang so ernst.
Ja? Wir haben ihn tot aufgefunden, in dem Toyota.
Oh, Scheiße!
Torkel schüttelte resigniert den Kopf. Er muss irgendwelche privaten Ermittlungen angestellt haben. Wahrscheinlich hat er nicht begriffen, in was er sich da hineinbegeben hat.
Sebastian nickte schwach.
Das stimmte wohl. Trolle hatte nicht begriffen, auf was er sich einließ, als er beschlossen hatte, Sebastian zu helfen.
Armer Teufel.
Ja.
Mehr gab es dazu nicht zu sagen.
Der Fall war abgeschlossen und er war alles, was sie noch miteinander zu tun hatten. Vermutlich würden sie sich lange nicht wiedersehen. Das wussten sie beide.
»Ich muss ins Büro und den Fall abschließen«, erklärte Torkel mit einer kleinen Geste zur Tür hin, um zu signalisieren, dass er jetzt gehen wollte.
Er wandte sich Vanya zu.
»Soll ich dich mitnehmen?«
»Nein, danke, ich bleibe noch kurz.«
»Okay. Gute Besserung, Sebastian. Wir sehen uns.«
Eine Standardphrase, die nichts zu bedeuten hatte.
Torkel verließ das Zimmer und die Tür glitt lautlos hinter ihm zu.
Vanya ging mit ruhigen Schritten durch das Zimmer und trug einen Stuhl herbei, der neben einem der anderen Betten gestanden hatte.
Sebastian folgte ihr neugierig mit dem Blick, als sie sich neben sein Kopfende setzte.
»Ich wollte mich bei dir bedanken.«
»Ist schon in Ordnung.«
»Ich habe dich gehört. Draußen, in diesem Hausflur. Du hast angeboten, er solle dich statt mir nehmen.
Warum?«
Sebastian zuckte mit den Schultern. Sogar das bereitete ihm Schmerzen und er verzog das Gesicht.
»Weil ich eben gerne zur Rettung herbeistürme wie ein verdammter Ritter.«
Vanya lächelte ihn an und stand auf.
Sie beugte sich vor und umarmte ihn.
»Danke«, flüsterte sie.
Sebastian konnte nicht antworten und wollte es auch nicht. Er wollte diesen Augenblick festhalten, die Zeit anhalten.
Vanya umarmte ihn,
bedachte ihn mit Zärtlichkeit, nach der er sich so gesehnt hatte. Monatelang.
Eigentlich noch länger, wenn er ehrlich war.
Wie lange war es her, dass ihm gegenüber jemand echte Zuneigung gezeigt hatte?
Elinor natürlich, aber sie war eben nur Elinor.
Er erwiderte die Umarmung. Ein wenig zu lang.
Vanya schien aber nicht misstrauisch zu werden.
Sie lächelte ihn erneut an, als sie sich wieder auf den Stuhl setzte.
Sebastian atmete so vorsichtig aus, wie er nur konnte. Die Umarmung hatte irrsinnig geschmerzt, aber sie war es wert gewesen.
»Und? Was hast du jetzt vor?«, fragte Vanya.
»Hast du diese kleine Krankenschwester gesehen, die hier...«
Sie knuffte ihn scherzhaft. Auch das tat weh.
Er fragte sich, ob er überhaupt noch irgendetwas machen konnte, was nicht schmerzhaft war.
»Ich meine arbeitsmäßig.«
»Ich weiß es nicht.«
Vanya nickte und sah kurz auf ihre Hände herab, die auf ihren Knien lagen, ehe sie wieder den Kopf hob und ihm ehrlich in die Augen sah.
»Ich könnte mir vorstellen, wieder mit dir zu arbeiten.«
»Wirklich?«
»Ja?«
»Das bedeutet mir viel.«
Er hielt ihren Blick fest und hoffte, sie würde sehen, dass er es wirklich ernst meinte. Keine Phrase, keine Ironie und kein Zynismus. Echtheit.
Da klingelte Vanyas Handy. Der besondere Augenblick, falls es ihn wirklich gegeben hatte, war vorbei.
Sie nahm das Telefon aus der Tasche und schaute aufs Display.
»Oh, da muss ich rangehen.«
Sie wandte sich vom Bett ab und antwortete,
»Hallo, Papa. Nein, ich bin im Krankenhaus. Bei Sebastian. Ja, genau, dem Sebastian.
Sie warf ihm ein kurzes Lächeln zu. Er lächelte zurück. Zumindest hoffte er, dass es ihm gelang. Er hatte mit so vielen Gefühlen zu kämpfen. Freude, Trauer, Stolz, Schmerz. »Ja, ich war dabei«, fuhr Vanya fort. »Aber das ist eine lange Geschichte. Kann ich dich nachher zurückrufen?« »Okay, ich liebe dich auch.« Sie beendete das Telefonat und steckte das Handy wieder ein. »Das war mein Vater. Er hat im Internet von Hinde gelesen.« »Er weiß nicht, was passiert ist?« »Nein, und ich bin mir nicht sicher, wie viel ich ihm wirklich erzählen soll. Er macht sich immer solche Sorgen. Eigentlich würde ich ihn lieber davor bewahren. Und Anna?« »Das war anscheinend ein Familiencharakterzug«, dachte Sebastian. »Die anderen vor unangenehmen Wahrheiten zu bewahren. Vor so einer, wie er es war.« »Ich muss jetzt los«, erklärte Vanya und stand auf. »Dann kannst du dich endlich ein bisschen ausruhen.« Sie nahm den Stuhl und trug ihn wieder zurück an seinen Platz. »Er kann froh sein, dass er dich hat, dein Vater«, sagte Sebastian zu ihrem Rücken. »Ich bin froh, dass ich ihn habe. Er ist großartig.« »Ja, das ist er bestimmt.« Vanya stellte den Stuhl ab und ging zur Tür. Aber sie blieb mit der Hand auf der Klinke stehen, als würde sie den Raum nur widerstrebend verlassen. »Okay, dann gehe ich mal. Pass auf dich auf.« »Du auch.« Er sah sie davongehen. Nicht im Zorn, nicht nach einem heftigen Wortgefecht, nicht nach einem Kampf. Und Sebastian traf einen Entschluss. Was auch immer es war, das Trolle über Waldemar herausgefunden hatte, er würde es niemals gegen ihn verwenden. Dessen war er sich jetzt vollkommen sicher. Verletzte er Waldemar, verletzte er auch Vanya. Dieser Schluss war glasklar und selbstverständlich, aber bisher war er verblendet gewesen. Das war nun vorbei. Er würde sich nicht einmal ansehen, was Waldemar getan hatte. Sobald er nach Hause kam, würde er den Inhalt der Tüte verbrennen. Trolle sollte Waldemars Geheimnis mit ins Grab nehmen. Er drehte sich ein wenig im Bett, was natürlich weh tat. Dann ließ er seinen Blick aus dem Fenster schweifen. Es war noch früh am Morgen, aber die Sonne wärmte bereits. Es würde ein schöner Tag werden. Was er vorhätte, hatte sie ihn gefragt. Immerhin wusste er jetzt, was er nicht vorhatte. Er würde nicht ihr Vater werden. Niemals. Er würde aufhören, sich darum zu bemühen. Wenn er klug vorging, würde er trotzdem in ihrer Nähe sein dürfen, von ihr akzeptiert werden, nicht geliebt, aber vielleicht wenigstens ein bisschen geschätzt. Und das war gut. Da es in seinem Leben nicht viele Dinge gab, die gut waren, wäre es dumm, dieses eine wegzuwerfen. Das würde sich schon lösen. Das spürte er. Alles würde sich lösen. Billy kam früh zur Arbeit. Er war als Erster da. Mie hatte bei sich zu Hause geschlafen, weshalb es keinen echten Grund gegeben hatte, länger im Bett liegen zu bleiben. Er hatte sowieso nur so vor sich hingedöst, außerstande in einen echten Schlaf zu versinken. Er hatte einen Mann erschossen, ihn getötet. Er hatte keine Wahl gehabt, das musste ihm niemand versichern, obwohl Vanya und Torkel es direkt im Anschluss getan hatten. Billy war sich hundertprozentig sicher, dass Hinde Vanya umgebracht hätte, wenn Billy nicht geschossen hätte. Aber hätte Billy ihn töten müssen? Das war unmöglich zu sagen. Selbst ein verletzter Hinde hätte Vanya innerhalb von Sekunden Schaden zufügen können, sogar tödlichen. Billy hatte es ganz einfach nicht gewagt, dieses Risiko einzugehen. Vanya und er hatten anschließend kurz miteinander geredet, während sie auf den zweiten Krankenwagen warteten, nachdem der erste Sebastian abgeholt hatte. Sie hatten sich wieder vertragen. Kidnapping und Todesschüsse hatten sich als gute Konfliktlösung erwiesen. Alles andere wirkte dagegen plötzlich ziemlich nichtig, unwichtig und überwindbar. Er setzte sich an den Computer und überlegte kurz, ob er duschen gehen sollte. Aber zum einen war er nicht sehr verschwitzt, er war in gemütlichem Tempo zum Präsidium geradelt und hatte das nahezu leergefegte sommerliche Stockholm genossen. Zum anderen musste er die Chance zum Arbeiten nutzen, solange er noch arbeiten durfte. Es würde eine interne Untersuchung geben. Er hatte nicht nur seine Waffe gezogen und geschossen, sondern auch einen tödlichen Schuss abgegeben, Wahrscheinlich würde er überprüft und am Ende entlastet werden, davon war er überzeugt. Also konnte er auch noch duschen, wenn die internen Ermittler kamen und ihn abholten. Er fuhr Ralfs beschädigte Festplatte hoch. Das war zwar nicht dringend nötig, denn sie hatten alles, was sie von Ralf Svensson brauchten. Fingerabdrücke, DNA, Blutspuren von seinen Opfern, die Nylonstrümpfe, seine Sammlung, Zeitungsausschnitte und nicht zuletzt ein Geständnis. Niemand würde noch nach dem Inhalt des rekonstruierten Computers fragen, um Ralf zu überführen. Billy tat es nicht für die Ermittlungen, sondern einfach für sich selbst. Genau wie gestern, als er sich um Vanya gesorgt hatte, half ihm die Arbeit auch diesmal, die unwillkommenen Gedanken zu verscheuchen. Über den Schuss, darüber, dass er ein Menschenleben auf dem Gewissen hatte. Außerdem waren es genau diese Tätigkeiten, in denen er gut war und die ihm Spaß machten. Genau hier lag für ihn die Herausforderung, hier brachte er Ergebnisse. Mie konnte sagen, was sie wollte, seine alten Aufgaben hatten ihn zu Hinde geführt und Vanya gerettet. Mittlerweile war Billy bei jenem Teil ihrer Konversation angelangt, in dem Hinde Ralf erklärte, dass es nun an der Zeit wäre, die Fantasien hinter sich zu lassen und zur Tat zu schreiten. Hinde wählte ihm die Opfer aus, eine Frau nach der anderen. Maria Lee, Janet Jansson Nyberg, Katharina Granlund gab ihm Namen und Adressen. Gleichzeitig lieferte Ralf regelmäßig Berichte darüber ab, mit welchen neuen Frauen Sebastian Sex gehabt hatte. Unter anderem mit Annette Villene. Hier war Hindes Antwort nahezu direkt gekommen. Sie sollte noch am selben Tag sterben, damit die Verbindung zu Sebastian unmissverständlich deutlich wurde. Es war ein merkwürdiges Gefühl, diese kurzen und korrekten Zeilen zu lesen und zu wissen, dass sie zum Tod der vier Frauen geführt hatten. Billy las weiter. Einen der Namen kannte er. Anna Eriksson. War das nicht? In Westeros hatte Sebastian Billy gebeten, ihm beim Aufspüren einer Adresse behilflich zu sein, von einer gewissen Anna Eriksson. Derselbe Name. Er war zwar ziemlich gewöhnlich, aber dies schien doch etwas zu viel des Zufalls. Billy hatte Sebastian dabei geholfen, die Adresse zu finden. Was hatte das zu bedeuten? Er verkleinerte das Fenster mit dem Inhalt von Ralfs Festplatte und öffnete den Ordner mit dem Titel Westeros auf seinem Desktop. In ihm klickte er eine Datei an, die alles Mögliche hieß und genau das enthielt. Lose Fährten und anderes, das während der Ermittlung aufgetaucht war und das er mit nichts Konkretem verknüpfen konnte. Darunter die Adresse. Storskerskothorn 12. Er gab Name und Adresse im Internet ins Telefonbuch ein. Es stimmte. Dort wohnte Anna Eriksson zusammen mit einem Waldemar Liedner. Liedner? Moment mal. Vanyas Mutter hieß Anna. War Sebastians Anna Eriksson etwa Vanyas Mutter? Alle Puzzleteile lagen vor ihm, aber er konnte sie nicht zusammensetzen. Also ging er jetzt methodisch vor, fing ganz von vorn an. Sebastian suchte nach einer Anna Eriksson. Wie sich herausstellte, wohnte sie in der Storskerskothorn. Sie war Vanyas Mutter. Ralf erstattete Hinde Bericht über eine Anna Eriksson in der Storskerskothorn 12 als mögliches Opfer. Bedeutete das etwa, dass Sebastian mit ihr geschlafen hatte? So musste es gewesen sein. Irgendwann einmal jedenfalls. Sebastian und Vanyas Mutter. Konnte Vanya Sebastian deshalb nicht ausstehen? Billy lehnte sich zurück. Vielleicht steckte mehr dahinter. Warum hatte Sebastian in Westeros nach einer Anna gesucht? Hätte er gewusst, dass sie Vanyas Mutter war, hätte er genauso gut Vanya nach ihr fragen können. Aber das hatte er nicht getan. Was hatte das zu bedeuten? Hatte er es nicht gewusst? Oder hatte er sie nicht fragen wollen? Instinktiv spürte Billy, dass er an dieser Stelle besser aufhören sollte, nachzugrübeln. Vielleicht sogar die Angaben über Anna Eriksson löschen, die er gerade erneut geöffnet hatte. Diese Informationen konnte ohnehin niemand gebrauchen. Trotzdem grübelte er noch eine Weile. Am Ende siegte seine Neugier doch, aber das musste ja niemand wissen. Er löschte den Verlauf seines Computers und die betreffenden Daten von Ralfs Festplatte. Dies würde sein eigenes kleines Projekt werden. Wie es so schön hieß, im Internet konnte man alles finden. Billy wusste, dass das stimmte. Und während der internen Untersuchung hätte er alle Zeit der Welt, um dieser Sache nachzugehen. Eleanor wachte um 6:15 auf. Sebastian war nicht zu Hause. Es sah so aus, als wäre er die ganze Nacht über weg gewesen. Seine Decke und sein Kissen waren unberührt. Eleanor blieb liegen. Eigentlich brauchte sie nicht aufzustehen. Sie hatte sich die ganze Woche freigenommen und niemand wartete auf sie. Aber sie wartete auf jemanden. Sie reckte sich nach dem Telefon auf dem Nachttisch und wählte Sebastians Handynummer. Er ging nicht ran. Genau wie gestern Abend. Das letzte Mal hatte sie es um 1:15 versucht. Wo steckte er bloß? Was tat er? Sie konnte unmöglich wieder einschlafen, also stand sie auf, zog sich eines seiner Hemden über und ging in die Küche. Sie füllte den Wasserkocher und stellte ihn an. Während das Wasser heiß wurde, schmierte sie sich 2 Brote mit Frischkäse und belegte sie mit Tomaten. Sie machte sich einen Tee und holte die Zeitung aus dem Flur, bevor sie zu frühstücken begann. Ihr Blick wanderte zum Fenster und verharrte an dem Fallrohr des gegenüberliegenden Hauses. Sie kannte Sebastian zwar noch nicht lange, aber er schien nicht der Typ zu sein, der die ganze Nacht durcharbeitete. Also wo war er? Warum war er nicht an sein Handy gegangen oder hatte zurückgerufen? War er ihr untreu? Er hatte bei dem Telefonat gestern Abend irgendetwas über einen oder eine Hinde gesagt, bevor er verschwunden war. Oder mit einem oder einer Hinde. War das ein Nachname? War es eine Frau? Brauchte hier etwa jemand ein freundliches und klärendes Gespräch darüber, wer zu wem gehörte und was falsch daran war, etwas stehlen zu wollen, das jemand anderem gehörte? Ihr früherer Mann hatte sie betrogen, sie verlassen. Jetzt war er tot. Aber wenn sie an die letzten Tage zurückdachte, schien ihr dieser Verdacht eher unbegründet. Sebastian war sehr anhänglich gewesen. Er hatte wirklich darum gekämpft, sie zu sich zu holen. Da würde er sie doch wohl kaum betrügen, sobald sie eingezogen war, sobald er bekommen hatte, was er wollte. Bisher war er immer nur liebevoll zu ihr gewesen, der perfekte Mann. Sie hatte ihn zu schnell verurteilt und schämte sich ein wenig. Also beschloss sie, das wieder gut zu machen, wenn er zurückkam. Sein schnelles Verschwinden und sein nächtliches Fortbleiben konnten andere Gründe haben, mussten andere Gründe haben. Sie ging in Gedanken den gestrigen Tag durch, während der Tee in ihrer Tasse kalt wurde. Er hatte gestresst gewirkt, als er gegangen war. Irgendwelche Probleme vielleicht, beruflicher oder privater Natur? Natürlich hätte sie sich gewünscht, dass er mit ihr redete, wenn ihn etwas bedrückte. Aber manche Männer mussten eben stur sein und alles mit sich selbst ausmachen. Es fiel ihnen wahnsinnig schwer, andere um Hilfe zu bitten. Doch Eleanor musste er nicht bitten. Sie würde ihm auch so helfen. Sie musste nur wissen, wie. Systematisch überlegte sie, was sie gestern zusammen getan hatten, ob es irgendwann einen Moment gegeben hatte, in dem er anders reagiert hatte, etwas zu verbergen versucht hatte. Bei der Erinnerung an diese ICA-Tüte hielt sie inne. Anscheinend waren wichtige Papiere darin, und als sie ihn danach gefragt hatte, war er verstummt und hatte eine Weile geschwiegen, wie ihr jetzt wieder einfiel. Er hatte grüblerisch reingeschaut und fast ein wenig traurig ausgesehen, als bedeutete der Inhalt der Tüte eine Last für ihn, und er dachte darüber nach, ob er sie mit ihr teilen sollte, als hätte er überlegt, ob es ihm zustand, sie in seine Probleme mit hineinzuziehen, dann aber beschlossen, sie nicht damit zu belasten. Er hatte sie gebeten, den Inhalt der Tüte wegzuwerfen, mit einer aufgesetzt sorglosen Stimme, als würde er ihm nichts bedeuten, rein gar nichts, aber das war eine Fassade, die sie durchschaute. Er wollte sie schützen. Darüber sollten sie unbedingt sprechen, wenn er zurückkam. Sie musste nicht beschützt werden. Sie vertrug mehr, als er glaubte. Dennoch gefiel ihr, dass er es versucht hatte. Mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen ging sie ins Schlafzimmer und zog die Tüte hervor. Sie schob das Frühstück beiseite und begann, den Inhalt der Tüte auf dem Tisch auszubreiten. 45 Minuten später hatte sie alles gelesen. Ganze 2 Mal. Alle Papiere handelten von einem gewissen Waldemar Liedner. Er hatte ziemlich viele Dummheiten begangen, illegale Machenschaften, soweit sie es verstanden hatte. Das konnte stimmen, denn Sebastian hatte von sich erzählt, dass er ab und zu mit der Polizei kooperierte. War dieser Mann jemand, dem sie auf die Schliche kommen wollten? Jemand, den sie im Visier gehabt hatten? Und nun hatten sie Sebastian das Material aus den Ermittlungen übergeben, damit er die entsprechende Person psychologisch auswertete. Ein Profil erstellte, das war gut möglich. Doch warum sollte er sie dann bitten, den Inhalt der Tüte zu entsorgen? Und was hatte Sebastian daran so sehr belastet? Warum hatte er ihr nicht einfach die Wahrheit gesagt, erklärt, worum es ging und warum man die Unterlagen nicht mehr aufzuheben brauchte? Nein, das passte nicht zusammen. Eleanor hatte zwar keine juristische Ausbildung, aber dennoch war sie ziemlich sicher, dass das Material vor ihr ausreichen würde, um diesen Waldemar für eine geraume Zeit hinter Schloss und Riegel zu bringen. Also musste etwas anderes dahinter stecken. Wusste Littner, in was für einer misslichen Lage er sich befand? Hatte er Sebastian und die anderen Polizisten bedroht, damit sie die Ermittlungen einstellten? Sie hatte sich eingebildet, dass Sebastian gestern am Telefon Hinde gesagt hatte, aber es konnte genauso gut Littner gewesen sein, die Namen klangen ähnlich und sie hatte nicht genau hingehört. Was, wenn Sebastian etwas zugestoßen war? Wenn er deshalb nicht nach Hause gekommen war? Sie stand auf. Eleanor Bergqvist war keine Person, die sich nur auf ihre Fantasie verließ. Zwischen den Materialien lag ein Zettel mit einem Namen und einer Handynummer, vermutlich von dem Mann, der die Papiere zusammengestellt hatte. Sie griff zum Telefon. Es konnte nicht schaden, ein bisschen mehr zu erfahren. Tatsachen würden sie ein wenig beruhigen. Nach dem dritten Klingeln meldete sich ein Mann. »Ja?« »Hallo«, sagte Eleanor, »ich würde gern mit Trolle Hermansson sprechen.« »Wer ist denn da?« fragte der Mann. »Mein Name ist Bergqvist. Ich arbeite bei Olens. Die Waren, die Sie bestellt haben, sind jetzt eingetroffen.« Sie konnte sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen. Die Sache war spannend. Sebastian würde stolz auf sie sein. Sie kam sich fast vor wie eine richtige Polizistin. Im Hörer war es still. »Hallo? Mit wem spreche ich denn?« »Mit der Polizei.« »Ist denn Herr Hermansson zu sprechen?« Erneutes Schweigen. Sie glaubte zu hören, wie der Mann am anderen Ende zögerte und schließlich eine Entscheidung traf. »Er ist tot.« Damit hatte sie nicht gerechnet. »Ach so. Wann ist er denn gestorben?« »Vor einigen Tagen. Jedenfalls glaube ich nicht, dass jemand kommen wird, um seine Bestellungen abzuholen.« »Nein, das verstehe ich. Ja, dann vielen Dank. Herzliches Beileid«, fügte sie schnell noch hinzu und legte auf. Anschließend setzte sie sich wieder an den Küchentisch. Sie war ganz und gar nicht beruhigt, im Gegenteil. Der Mann, der große Teile dieses Materials zusammengestellt hatte, war tot. Und jetzt sollte es vernichtet werden? Offenbar würde Waldemar Littner für seine Sünden nie zur Verantwortung gezogen werden. Es sei denn, sie half Sebastian ein wenig. Wenn Waldemar Littner ihren Mann bedrohte, war sie zum Handeln gezwungen. Das war das Mindeste, was sie tun konnte.